SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Hubertus Meyer-Burkhardt. Der Filmproduzent, Autor und Moderator der NDR Talkshow hat sein neues Buch im Gepäck. Die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts. Eine Liebeserklärung an seine Großmutter, eine besondere Frau. Was sie so besonders gemacht hat und vor allen Dingen, wie sie ihn geprägt hat, das verrät er uns heute. Hallo Hubertus, schön, dass du da bist.
Ja, ich komme ja mit Vergnügen zu dir und mit Vergnügen ins Saarland und mit Vergnügen zum Saarländischen Rundfunk. Also insofern, also hier käme ich auch ohne Buch hin, also das muss man sagen.
Schön, dass du da bist und die Sonne scheint im Saarland. Ja. Könnte deine Oma was damit zu tun haben?
Wahrscheinlich. Und im Grunde befürchte ich ja, dass die große Botschaft meiner Großmutter war ja, liebe das Leben, genieße das Leben, trinke auch mal ein Glas Wein mehr. Und das sind ja alles Botschaften, die man im Saarland schon sehr verinnerlicht hat.
Insofern, sind uns nicht so fremd.
Wahrscheinlich war meine Großmutter eine versteckte Saarländerin.
Ja. Ihr Herz schlug ja auch für Frankreich und wir sind ja nah an Frankreich.
Richtig. Naja, ihr Gedanke war immer, sie war als junges Mädchen in Besançon bei so einem Schüleraustausch, was damals ziemlich ungewöhnlich war. Sie war Jahrgang 98, also das muss so gewesen sein. Es war kurz vorm Ausbruch des Ersten Weltkrieges, dann musste sie nämlich nach Hause, also 1913, 14. Und sie hatte aber eine wahnsinnige Affinität zu Frankreich. Und ihr Wunsch war immer, weil sie so gut Französisch dann doch nicht sprach, dass sie sagte, ich müsste eigentlich in Deutschland wohnen, möglichst nah an der französischen Grenze.
Da wäre das Saarland perfekt
gewesen. Das Saarland wäre perfekt gewesen. Und sie hat dann Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg an der Elbe verlassen, ist aber irgendwie in Kassel hängen geblieben. Und da bin ich dann geboren. Weil sie ist dann mit ihrer Tochter, meiner Mutter, dahin gegangen. Aber sie hat sich in Kassel nie so wohl gefühlt, wie sie sich, glaube ich, in Saarbrücken wohlgefühlt hätte. Und insofern, war ich vor ein paar Tagen in Saarlouis und habe gelesen. Also ich denke, da war sie auch ein bisschen mit oben drüber über der Wolke und hat sich gefreut, dass ich wenigstens jetzt im Saarland bin.
Und wir freuen uns, dass du mal wieder da bist. Ja, und wenn es mal trüb und grau war, hat deine Oma dann eben gerne gesagt, die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts.
Ja, es gab mehrere Werte, für die sie stand. Und diese Werte habe ich, glaube ich, auch gelebt in den letzten Jahrzehnten. Ich habe ja gesagt, sie hat sich in gewisser Weise bei mir als blinder Passagier eingenistet, nachdem sie gestorben war. Ein ganz großer Wert, ein ganz großes Bedürfnis für sie war, Menschen einzuladen. Sie schmiss gerne Runde in ihrer Weinstube.
War großzügig.
Sie war sehr großzügig. Lieber Uwe, sie war sehr großzügig. Das Zweite, was sie wiederum gar nicht mochte, war Selbstmitleid oder Geiz, das Gegenteil von Großzügigkeit. Also geizige Menschen, die sich auch noch selbst bemitleideten und in so einer Opferrolle waren. Ja, das hat sie wirklich nicht gemocht. Und da ist sie auch offensiv gegen angegangen und hat gesagt, ja, wenn dir irgendwas nicht gefällt, die war Berlinerin, also sprach Berlinerisch, war eigentlich Sachsen-Anhaltinerin, aber sie sprach Berlinerisch, weil sie ein paar Jahre in Berlin gelebt hat, war. Und wenn sie irgendwie jemand sich so lange in ihrem Beisein beklagte, dann hat sie gesagt, ja, dann ändere es doch. Ja, aber das kann ich doch nicht, ja, dann beklag dich nicht. Also entscheide dich, wenn du es nicht ändern kannst, dann arrangier dich damit. Und wenn du es nicht aushalten kannst, dann musst du halt den Arbeitgeber oder die Stadt oder was auch immer, den Partner verlassen.
Und sie selbst hat ja auch nie geklagt. Und sie hatte, wie viele ihrer Generation, sie war 1898 geboren in Wittenberg, einiges erlebt und weggesteckt. Zwei Weltkriege, die Heimat verloren und verlassen müssen.
Ja, noch da. Sie ist sogar rechtzeitig noch vorm Russen sozusagen nach, es hieß ja damals, vorm Russen geflohen. Ja, und ist viele Jahre, bevor der Krieg zu Ende war, nach Kassel gegangen. Ich habe nie so genau raus recherchieren können, warum. Und ist dort dann ausgebombt mit dem gesamten Möbeljahr. Das Einzige, was übrig blieb, war ein Porzellanziegenbock namens Heinz. Und der ist buchstäblich das Einzige, was sie gerettet hat aus ihrer... Der war furchtbar hässlich, Heinz. Und, aber ich würde heute sagen, das hat sie auch immer selber ein bisschen kokett behauptet, niemand kennt mich so gut wie Heinz. Weil wenn wir alle weg waren, hat sie Heinz ihre Kümmernisse und ihre Dinge erzählt, die sie für sich behalten wollte. Aber Heinz hat dann so vertrauensvoll geguckt, der weiße Porzellan-Ziegenbock.
Gibt es denn heute noch?
Nein, ich gestehe, wir haben ihn, als meine Großmutter starb, haben wir Heinz in den
Ruhestand
geschickt, weil er war, also
so
Er war hässlich.
Deine Großmutter ist ja vor fast 40 Jahren, genau vor 37 Jahren gestorben. Du hast erzählt, die letzten Jahre ist sie dir immer wieder irgendwie in Gedanken gekommen, wenn du im Auto gefahren bist, abends mal im Bett gelegen hast. Warum hast du gerade nach so langer Zeit an sie gedacht?
Ja, weil ich, wenn man in einem bestimmten Alter ist, und ich bin jetzt, lieber Uwe, in dem Alter, in dem meine Großmutter damals war, als ich Enkel gewesen bin. Das ist ein komisches Gefühl, wenn man jetzt das Alter der eigenen Großmutter hat. Und natürlich fragt man sich, warum bin ich so geworden, wie ich bin? Wir sind ja immer in dem Glauben, dass wir so wahnsinnig individuell sind. Aber in Wahrheit sind wir natürlich auch vielen Einflüssen ausgesetzt, wenn wir klein sind. Und ich hatte eine etwas holprige Kindheit. Ich hatte einen alkoholkranken Vater, der aber dann mit 12 Gott sei Dank ging, wofür ich auch gesorgt habe. Es war eine Familie ohne Onkel, ohne Tanten. Mein Vater hatte keine Geschwister, meine Mutter hatte keine Geschwister, ich hatte keine Geschwister. Also es war eine relativ kleine Kernfamilie, die auch noch Probleme hatte. Und meine Großmutter war da im Grunde ja wie eine Sonne. Ja? Also die Sonne, die immer scheint, war eigentlich sie, könnte man sagen. Denn sie war einfach von einer Vitalität, die ich bei kaum einen Menschen getroffen habe, dem mir später begegnet ist. Sie war zum Beispiel konservativ, aber sie war gegen rechts. Ja, sie hat mal, ich habe es auch geschrieben, sie hat mal einem Menschen, einem anderen Gast in der Weinstube Boos, ja, da hat sie im Grunde so oft gesessen, dass man sich fragt, warum hat sie eigentlich eine eigene Wohnung gehabt? Sie war nämlich immer bei Boos. Und da kam jemand mal auf sie zu und hat gesagt, Frau Vollbrecht, man muss doch endlich mal wieder auf unser Volk stolz sein dürfen. Und da hat sie gesagt, junger Mann, wenn Sie unbedingt auf Ihr Volk stolz sein möchten, dann empfehle ich Ihnen den Beruf des Imkers. Und so war sie, ja. Sie hat so ein kleines Oktavheftchen gehabt und da hat sie sich auch Zitate reingeschrieben, die sie dann gelegentlich abgefeuert hat. Und das war so ein Zitat, wo ich nicht ganz genau weiß, ob es von ihr ist oder ob sie es irgendwo, aber es hat gesessen.
War sie da auch ein bisschen, wenn, ja, dein Vater, du hast gesagt, ist gegangen oder du hast ihn rausgeworfen, als du 12 warst, deine Mutter hat dann den ganzen Tag von morgens bis abends gearbeitet, um euch durchzubringen. Ja. Es gab nicht viel Geld bei euch. War sie da auch so ein bisschen Ersatz dann für dich, so Anker?
Sie war eine Seelenverwandte. Sie war eine Seelenverwandte. Sie wohnte vielleicht 4-5 Kilometer in Kassel von der Wohnung meiner Mutter entfernt. Und ich bin da oft hingeradelt, immer mal wieder. Und als ich dann älter wurde und einen Führerschein hatte, habe ich sie auch eingeladen in die Weinstube Boos. Oder es gab noch ein anderes Gasthaus. Sie war einfach wahnsinnig gerne unter Menschen und ginge abends gerne einen trinken. Man muss, wenn der ein oder andere denkt, na ja, Meyer Burkhardt verharmlose die Droge Alkohol nicht, dann will ich dem wirklich Rechnung tragen und sagen, das ist nicht ungefährlich. Aber diese Generation damals hatte zwei Weltkriege überlebt. Die wollte feiern. Es gab keine Biomärkte und keine Fitnesscenter. Und wenn es die gegeben hätte, wäre Christel Vollbrecht garantiert nicht hingegangen. Die wollte feiern. Und das ist das Schöne, obwohl sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter wenig Geld hatten, die haben auch werktags, und meine Mutter stand im Berufsleben, die hat im Altersheim gearbeitet, im Büro allerdings, aber immerhin, die musste morgens um 8 da sein, die haben aber abends gefeiert, die hatten Gäste und die gingen auch nicht früh. Und ich glaube, hier im Saarland mag das anders sein, aber dieses einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und mal 5 gerade sein lassen und mal einen auf die Pauke hauen, das lässt ein bisschen nach.
Sie hat ja, glaube ich, auch gerne gesagt, wenn ich nicht jetzt lebe, wann dann?
Wann dann? Naja, du musst dir vorstellen, 98 geboren heißt, der Erste Weltkrieg, da war sie, als der begann, da war sie
16, ne?
16 und beim Zweiten Weltkrieg 40. Das heißt, ihr wurde die Jugend genommen, ihr wurde die Blüte ihrer Jahre genommen und als dann Deutschland wirtschaftlich einigermaßen wieder lief, sagen wir mal Mitte der 50er Jahre, da war sie Ende 50. Das heißt, das war immer ihr Satz, du hast völlig recht, wenn ich jetzt, wann dann, Kleiner? Ich muss das Leben genießen. Und dann kamen eben auch solche Sätze wie unter den leichten Landwein ist mir der Cognac am liebsten und so weiter. Mit diesen Sätzen bin ich aufgewachsen und man muss selbstkritisch sagen, also ich bin unter Rauchern aufgewachsen und bin kein Raucher geworden und ich bin unter kultivierten Alkoholikern groß geworden und bin kein Alkoholiker geworden. Aber es war sehr zeitspezifisch. Es war eine bestimmte Ära, die kann man bis heute schwer transportieren. Aber einen Wert, wenn ich das noch sagen darf, könnte man transportieren. Meine Großmutter sagte immer, wenn ich mich so ein bisschen aufspielte, Kleiner, lass mal die Luft raus. Und sie sagte mir immer, nimm deine Mitmenschen ernst, aber dich nicht wichtig. Und das ist etwas, was ich wirklich verinnerlicht habe. Ich nehme meine Mitmenschen ernst, aber ich nehme mich wirklich nicht wichtig.
Du bist häufig dann hin zu deiner Großmutter mit dem Fahrrad mal hingeradelt, wenn deine Mutter keine Zeit hatte. Hattet ihr auch Rituale, wenn du sie besucht hast?
Wir haben uns über Film unterhalten, wir haben uns über Fernsehshows unterhalten. Also ich mochte zum Beispiel Hans Rosenthal sehr.
Dalli Dalli,
der vor kurzem 100 Jahre alt geworden ist. Und ich hatte, also ein schönes Ritual war, sie ging häufig zum Damenfriseur. Sie ging immer zum Damenfriseur, wenn sie abends in der Weinstube Boos war. Und da sie fast immer in der Weinstube Boos war, ging sie auch häufig zum Damenfriseur. Und dann ging sie mal eine Weile nicht, aber ging trotzdem zum Damenfriseur. Und ich dachte, für wen machst du dich eigentlich so hübsch jetzt? Gehst doch gar nicht vor die Tür. Und dann hat sie ein bisschen rumgedruckst und dann hat sie mir sehr berührend erzählt, dass sie sich für Hans Rosenthal, eben wie du richtig sagst, der Dalli-Dalli-Moderator und Erfinder, hübsch macht. Und jetzt ist es eine ganz eigentlich melancholische Geschichte, traurige Geschichte. Sie hatte damals gelesen die Autobiografie von Rosenthal und ich komme auf den Titel nicht mehr genau.
Zwei Leben
in Deutschland, glaube ich.
Ja.
Und Hans Rosenthal war Jude und wurde versteckt von zwei nichtjüdischen Frauen in einer Kleingartenanlage in Berlin. Und meine Großmutter hat sich das immer zum Vorwurf gemacht, dass sie damals in Wittenberg, das war die Zeit der 30er Jahre, wo sie dort noch war, und frühen 40er, dass sie eben nicht den Mut aufgebracht hat, Juden zu helfen. Sie hat nicht erwartet, von sich selber eine Heldin zu sein. Sie sagte auch, das kann man, da muss man also eine bestimmte Disposition haben. Aber dass sie sich so gar nicht engagiert hat, um den Menschen, den jüdischen Menschen in Not zu helfen, hat sie sich immer vorgeworfen und hat gesagt, wir können das Leid, was wir Deutschen über die Juden gebracht haben, das kann man nie wieder gut machen. Das kann man überhaupt nicht gut machen, wieder gut machen. Und insofern war das so eine bestimmte Referenz an Hans Rosenthal, dass sie hübsch gekleidet, mit onduliert, wahrscheinlich ein bisschen Parfum hinter den Ohren vom Fernseher saß, weil sie irgendwie gehofft hat, Hans Rosenthal spürt das. Und wer weiß, vielleicht hat er es gespürt.
Aber dieses Bewusstsein hat sie dir auch mitgegeben.
Sie hat es mir mitgegeben. Also ich bin selber liberal-konservativ, aber ein entschiedener Kämpfer gegen rechts. Und ich bin darüber hinaus, also man kann, um es mal wirklich vorsichtig zu sagen, wenn ich Israel kritisiere und man hat nun wirklich guten Grund, Netanyahu massiv zu kritisieren, aber wenn ich Netanyahu massiv kritisiere, tue ich das als ein Freund Israels. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich zum Beispiel jüdische Witze erzähle mit großer Liebe in meinen Programmen und auch bei der Buchvorstellung jetzt. Aber ich tue es aus zwei Gründen. A, der jüdische Witz lebt nicht von der Schadenfreude. Das ist ja ein sehr deutsches Wort, sondern der jüdische Witz kommt ohne Schadenfreude aus. Er ist entstanden als eine Humorkultur im Zeichen der Verfolgung. Und im Zeichen der Verfolgung eine Humorkultur zu entwickeln, hat wirklich meinen tiefen Respekt. Und darüber hinaus, schlussendlich erzähle ich auch deshalb gerne jüdische Witze, weil ich das immer verbinde mit der dringenden Bitte und Aufforderung, die eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass deutsche Juden wieder Antisemitismus erleiden müssen, halte ich für einen unerträglichen Zustand.
Deine Oma hat auch gerne jüdische Witze erzählt.
Ja, hat sie. Also es gab auch ganz kurze. Also es gibt diesen wunderbaren jüdischen kurzen Witz. Es gibt drei Gründe, warum, also man nimmt an, dass die Judaisten und die Historiker nehmen das jetzt an, dass Jesus Christus eben nicht nur Jude war, sondern mutmaßlich auch Italiener. Drei Gründe sprechen dafür. Erstens, nur ein Italiener bleibt bis zum 30. Lebensjahr bei seiner Mutter wohnen. Zweitens, nur ein Italiener glaubt, dass seine Mutter noch Jungfrau ist und nur eine italienische Mutter glaubt, dass ihr Sohn Gott ist. Finde ich ziemlich gut. Aber meine Großmutter mochte auch. Meine Großmutter sagte ja immer, du darfst nichts bereuen. Wenn du dir einen zu viel reintrinkst, dann darfst du dich nicht über den Kater beschweren. Das musst du vorher wissen. Und wenn du fremdgehst in deiner Ehe, hast du am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen. Ja klar, aber musst du vorher wissen. Also beklag dich da nicht. Und da kommt eben der schöne Satz her von meiner Großmutter. Stellen wir uns vor, Adam und Eva wären keine Juden gewesen, sondern Chinesen. Dann hätten sie die Schlange gegessen und nicht den Apfel und uns wäre mancher Ärger erspart geblieben.
Also sie hatte auch Humor, ne?
Sie hatte beißenden Humor und hat sich selber eben auch nicht wichtig genommen. Ich meine, nochmal, du hast es ja mit Recht gesagt, zwei Weltkriege überlebt. Was das auch für Frauen heißt, Weltkriege zu überleben. Die Männer waren an der Front. Mein Großvater hatte vom Ersten Weltkrieg einen Kopfschuss, dem fehlte ein Auge. Sie hat also mit einem schwerbehinderten Mann zusammengelebt. Frauen mussten immer Vergewaltigungen fürchten. Frauen haben eine ganz andere Gefahrdimension durchleben müssen und die Angst vor all dem als Männer. Und sie hat aber konsequent nach dem Zweiten Weltkrieg, also als ich sie erlebt habe, immer gesagt, die vertriebenen Verbände, die können ja gestohlen bleiben, Kleiner. Weil wir haben das angefangen. Ja? Wenn man einen Krieg anfängt, muss man danach auch damit rechnen, dass man der Verlierer ist und wie ein Verlierer behandelt wird, völkerrechtlich. Also Selbstmitleid oder so ein schwiemelnder Rechtspatriotismus, das war ihr vollkommen fremd. Ja? Sie war eigentlich ein Weltbürger. Ja? Sie wollte auch, dass ich ein Weltbürger bin. Und nicht national denke. Und sie sagte auch immer, mein bester Freund Kleiner ist der Globus. Und vor dem saß sie abends, war so ein beleuchteter Globus. Und so viel Geld hatte sie jetzt nicht, dass sie sich jetzt ein Ticket nach New York bestellen konnte oder nach, weiß ich nicht wohin, hat sie den immer so ein bisschen Glas Wein links, der beleuchtete Globus rechts und hat sie den so ein bisschen gedreht und überlegt, wo könnte ich denn jetzt hinfahren war. Und das war, sie hat mit viel Fantasie sich ihre eigene Welt geschaffen. Allerdings, ob das alles so wahr ist, was sie mir erzählt hat, da bin ich mir nicht so sicher. Und das erzähle ich auch in jedem Gespräch sehr gerne. Nicht, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Dann sage ich, das mag sein, aber ich habe es so in Erinnerung.
Aber es war eine gute Geschichte dann.
Sie hat immer gesagt, mir ist die erfundene Geschichte, wenn sie unterhaltsam ist, 10-mal lieber als die langweilige Wahrheit. Und da ist auch was dran.
Deine Großmutter, wir haben schon gemerkt, hatte viele gute Sprüche drauf. Gibt es einen Lieblingsspruch von ihr für dich?
Naja, der Lieblingsspruch ist eigentlich der unspektakulärste und gar nicht so der witzige. Lass die Luft raus, Kleiner. Also spiel dich nicht auf. Nimm dich nicht so wichtig. Und ich bin, wie du ja weißt, ein Leben lang eigentlich Filmproduzent gewesen und habe schöne Filme produziert. Und die Moderation lief so nebenher und auch die Bücher werden jetzt stärker, aber liefen lange nebenher. Aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass ich einen Beruf habe, wo ich Familienväter operiere, ich rette keine Leben, ich bin kein Feuerwehrmann, der in brennende Häuser geht. Ich mache etwas, was die Leute amüsieren soll, womit sie, ich hoffe, sie unterhalten zu können, auch mit ernsteren Themen oder heiteren Themen. Aber ich habe nie das überschätzt, was ich tue, als etwas für die Welt extrem Wichtiges. Und insofern bin ich da etwas, wie soll ich sagen, bescheidener.
Ein Lieblingsspruch deiner Großmutter war, was soll denn schon passieren?
Ja, sie war, du musst dir vorstellen, ich war 3-4 Jahre und da hatte ich ein Dreirad und bei unserem Garten ging so eine Rampe hinten runter in den Kellereingang. Und meine Mutter war vor allen Dingen damit beschäftigt, dass ich mit dem Dreirad nicht zu nah an diese Rampe komme. Meine Großmutter tat genau das Gegenteil. Sie sagt, der Kleine muss lernen, mit der Gefahr umzugehen. Setzt mich mit dem Dreirad vor die Rampe, gibt mir einen Schubs. So. Und ich habe mir zwar ein paar aufgeschlagene Knie geholt und so ein bisschen geheult. Oder sie hat mir dann später erklärt, wie man so Tretroller, weißt du, hatten wir doch früher so Tretroller. Und da musste ich mich umgekehrt auf den Tretroller stellen und mit den Ellbogen sozusagen habe ich mich dann in die Lenkstange eingehakt, umgekehrt und bin rückwärts runtergefahren, weil ihr Punkt war, du musst, wenn du ein so beschütztes Leben führst, dass du alles verhinderst, was Gefahr ist, dann wirst du nicht lebenstüchtig. Also die Amerikaner nennen das Street Credibility. Du musst ein bisschen auf der Straße auch überleben können. Wir hatten in dem Garten, wo ich zunächst wohnte, wir mussten das Haus dann leider verkaufen, als mein Vater ging, weil mein Vater hat eine Privatinsolvenz hingelegt, als ich 12 war und war eben schwerst Alkoholiker. Aber wir hatten eine Weile noch ein Haus, ein sehr, sehr großer Baum, sehr groß. Also für mich aus der Kinderperspektive war der also wahnsinnig hoch. Und meine Mutter sagte immer, lauf da nicht hoch, wenn du runterfällst, bist du halb tot. Ja? Meine Großmutter sagte, der Nachbarjunge, der war vorhin hier, war alles so Schwindelei, ja? Der ist wie eine Wildkatze da hoch. Also ich habe den wirklich bewundert. Also was habe ich gemacht? Ich bin bis ganz oben hingeklettert und wieder runter und wieder hoch und wieder runter und es ist nie was passiert.
Du hattest einen Schutzengel. Ne? Aber deine Mutter hat wahrscheinlich, hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ne?
Ja, und es ist natürlich auch in gewisser Weise unverantwortlich, kann man sagen, weil es kann natürlich was passieren. Aber das ganze Leben, gibt ja den schönen Spruch, das ganze Leben, seien wir ehrlich, ist von vorne bis hinten lebensgefährlich. Also wenn du alle Gefahren versuchst, bei einem Kind auszublenden, wird das Kind eine gewisse Lebenstüchtigkeit nicht erlangen, glaube ich. Ja, also sie hat mir auch, als ich den Führerschein gemacht habe, hat sie danach mir einen Schleuderkurs spendiert. Da hat ein Automobilclub an einem Sonntag auf so einem Supermarktparkplatz, den haben sie so mit Schmierseife eingerieben und dann musste man was bezahlen und dann konnte man lernen, wie man ein Auto auffängt, was ausbricht. Ja, weil sie gesagt hat, das kann dir mal helfen. Sie war immer ein bisschen ein Abenteurerin und sie hat das Abenteuer geliebt. Und sie hat gesagt, am schlimmsten ist doch, wenn man sich mit sich selber langweilt. Das ist das Allerschlimmste.
Und ein Spruch, den ich von deiner Großmutter besonders mag, ist, wenn du lebst, dann bist du auch schon mal peinlich. Ja. Und wenn du nicht peinlich bist, hast du auch nicht gelebt.
Ja, schön, und zwar anders war, dass ich ein bisschen Angst hatte, ein Mädchen anzurufen, dem ich also gestehen wollte, dass ich total in sie verknallt bin. Das habe ich ihr gesagt. Ja, nun war ich damals relativ häufig verknallt. Ich war so 15.
Eigentlich
war ich jede Woche neu verknallt. Aber in die war ich besonders verknallt. Und damals gab es noch keine Handys. Man musste also anrufen und dann war meistens ist erst die Mutter dran und dann darf ich mal Cornelia sprechen. Das war so ein Albtraum. Ja. Und dann habe ich gesagt, Rosi, so habe ich sie ja genannt, aber das ist doch auch nicht peinlich. Und da hat sie gesagt, ja klar, ist das peinlich. Ja klar, wenn die Mutter sagt, du kannst mit Cornelia nicht sprechen, ist es peinlich. Wenn Cornelia drankommt und du stotterst, ist es peinlich. Am allerpeinlichsten ist, wenn du sagst, ich bin total in sie verliebt und Cornelia sagt, ich in dich aber ja nicht. Das ist peinlich. Aber sag, was ist denn die Alternative? Dass du überhaupt nicht anrufst? Du bist manchmal peinlich im Leben, wenn du richtig lebst. Und das ist ja so, wenn man... Ich finde immer so schade, wenn Leute sagen, ich kann keinen Witz erzählen. Ich sage, dann probier's doch mal. Also mehr als versemmeln kannst du es doch nicht. Oder wenn man, es ist alles. Ich finde, ich bin da total ihrer Meinung. Ich bin, Uwe, sehr dankbar, dass du genau das ansprichst. Du musst manchmal im Leben peinlich sein, weil das ist dann das Leben.
Und wie war der Anruf bei Cornelia?
Der war ganz gut. Also wir,
das hat sich gelohnt.
Wir waren eine Weile befreundet und Cornelia lebt heute in Amerika und ist gut verheiratet und Mutter eines tollen Sohnes. Also wir haben noch immer mal wieder Kontakt über Klassentreffen und so. Aber ich hab's dann gewagt.
Es hat sich gelohnt auf alle Fälle. Bei deiner Großmutter durftest du, ja, so wie es klingt, fast alles.
Ja.
Ihr habt das ein oder andere Abenteuer miteinander erlebt. Zum Beispiel hat sie dich, da warst du auch noch relativ klein, einfach in die Straßenbahn gesetzt und dich bis zur Endstation fallen lassen. Warum hast du das gemacht?
Damit ich in andere Stadtteile komme, wo die gefährlichen Jungs und die gefährlichen Mädchen sind und damit ich auch da Selbstvertrauen bekomme. Das sah wie folgt aus. Sie hat mich in die Straßenbahn gesetzt und hat mir von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts in die Hand gedrückt. Mhm. Weil sie sagt, ein kleiner Junge in der Straßenbahn mit dem Buch, da lernst du Leute kennen. Im Übrigen war das auch so. Sie ist mit dem Taxi hinterhergefahren, weil man weiß ja nie, und hat, glaube ich, den Straßenbahn, heute sind ja die Straßenbahn-Chauffeure sozusagen, die Straßenbahn fahren, sind ja in so einer Kapsel, ja, wie im Flugzeug. Aber damals standen die noch, den konntest du hinten auf die Schulter tipseln, ja, und da hat sie gesagt, der Kleine, der gehört mir, der fährt mit und gucken Sie mal drauf. Und sie hat damit auch wirklich was erreicht, nämlich, ich habe, da war ich jung, da war ich 8 oder 9, bin da in Stadtteile von Kassel gefahren. Die waren so Industriestadtteile und da wohnten andere Leute, so die nicht im Gymnasium waren oder so. Aber tolle Leute und ich habe damit, das glaube ich im Übrigen, ich habe eine große Schwäche für Parfums und für seltene Parfums, ja, also für Nischenparfums. Und da habe ich natürlich damals noch keine Ahnung gehabt, aber ich habe Gerüche unterscheiden gelernt. Ja,
damit der Straßenbahn durchfährt. Ne?
Naja, und wenn man dann ausstieg, ein türkisches Gasthaus riecht anders als ein chinesisches und chinesisches anders als ein spanisches. Und natürlich gab es diese Gasthäuser alle in diesen Bezirken. Und es gab diese Männerclubs, wo die mit Zigaretten und Tee, die Araber oder Türken saßen dann abends und diskutierten. Und das verstand ich natürlich teilweise nicht, weil sie nie ihren eigenen Sprachen. Aber ich habe so eine Liebe bekommen für andere Gerüche, andere Kulturen, anderen Sound auch. In diesen Restaurants ist eine andere Lautstärke. Und das habe ich dadurch gelernt. Und mich sprachen wirklich viele in der Straßenbahn an und sagten, na Kleiner, was machst du denn hier mit dem Buch und so. Und heute ist es lustig, dass ich die ersten 3 Seiten, aber frag mich jetzt bitte nicht, die ersten 3 Seiten von Aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorff, ja, ganz auswendig kann ich es nicht, aber es ist eines der schönsten. Also ich kann nur jedem empfehlen, kaufen Sie sich das kleine Taschenbuch und lesen Sie mal die ersten 5 Seiten, ist wunderschön.
Und hattest du keine Schiss oder war das einfach so wirklich Abenteuer für dich?
Ich hatte keinen Schiss, weil das klingt so ein bisschen eitel, wenn man sagt, ich hatte keine Angst. Das ist deshalb nicht eitel, weil man kann ja nur darauf stolz sein, wenn man Angst überwindet. Mhm. Darauf kann man dann stolz sein, weil das ist eine Kraftanstrengung. Ich musste aber nichts überwinden. Komischerweise dachte ich, auch mir passiert schon nichts. Und das ist, glaube ich, das, was ich durch meine Großmutter inhaliert habe, dass mir eigentlich im Leben nichts passieren kann.
So ein Urvertrauen.
Urvertrauen. Du kannst krank werden natürlich, wir alle können krank werden. Du kannst einen Verkehrsunfall haben, wir können alle einen Verkehrsunfall haben. Das Leben, seien wir ehrlich, ist von vorne bis hinten lebensgefährlich. Ja klar, das Leben, und irgendwann tritt man ab. Ja, ich bin 68, also das wird nicht mehr ewig gehen. Aber soll ich daraus jetzt eine Depression entwickeln? Ich kann doch nur dem Lebensfreude entgegensetzen und sagen, ich freue mich, dass ich jetzt bei Uwe bin im Saarländischen Rundfunk und bin dankbar, dass du Interesse für mein Buch hast. Und so gehe ich durchs Leben. Ich war dankbar, vor einiger Zeit hier in Saarlouis lesen zu dürfen in einem der schönsten Hallen und Theater, in denen ich je war. Mein vorherrschender Gemütszustand ist Dankbarkeit und, um ein altmodisches Wort auch zu verwenden, Demut. Weil es steht einem ja nichts zu. Ja? Es gibt immer so eine Haltung manchmal in Deutschland, es steht mir zu, dass ich eine Altersversorgung habe und eine Krankenversorgung und fließend Wasser aus dem Wasserhahn. Es steht uns überhaupt nichts zu. Es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die das alles nicht haben. Uns steht nichts zu. Wir können froh sein, so zu leben.
Ist der Charakter, eine tolle Charaktereigenschaft, die dir deine Großmutter da mitgegeben hat. Machst du heute ab und zu das auch noch, dass du dich einfach mal in der Stadt in eine Straßenbahn setzt und einfach mal fährst und guckst, wo du rauskommst?
Ich liebe Straßenbahnen, komischerweise. Und ich bedauere immer Städte, die Straßenbahnen abgeschafft haben, wie beispielsweise Hamburg, was ich sehr schade finde, wo ich lebe. Ja, wenn immer ich in einer Stadt bin, in der ich noch nie war, ich habe das neulich in Helsinki gemacht, in Finnland, da gibt es, habe ich mich erkundigt, dann sagt er, ja, gibt es so eine Straßenbahn, die fährt immer im Kreis, ja, so eine Circle Line. Ja. Und ich finde das ganz spannend. Das dauert eine Stunde, besser als jede Stadtrundfahrt, weil man sieht Mütter und Väter und Schulkinder und Lehrlinge und Arbeiter und du kriegst dann so ein Gefühl, wie eine Stadt funktioniert. Und sie sieht vor allen Dingen, guckst raus und siehst verschiedene Stadtteile. Ich mache das, wo immer ich kann. Ich habe es neulich in Bordeaux gemacht. Die haben so Hightech-Straßenbahnen. Da habe ich gedacht, oh, die heben irgendwann wahrscheinlich ab und fliegen bis Paris. Also solche Straßenbahnen wie in Bordeaux habe ich noch nie gesehen. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist eine wunderbare Art und Weise, eine Stadt kennenzulernen.
Vielleicht das nächste Mal in Saarbrücken.
Ja, und eure Straßenbahn fährt ja bis nach Frankreich. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja.
Das schon ein bisschen erzählt, ja. Von dem Lieblingsort deiner Großmutter, der Weinstube Boos in Kassel. Da war sie fast jeden Tag. Ja. Nehmen wir uns mal mit. Du warst ja häufig oder ab und zu mit ihr auch da. Ja,
wenn ich sie treffen wollte, musste ich nicht bei ihr klingeln, sondern musste in die Weinstube Boos gehen. In die Weinstube Boos war in der Wilhelmshöher Allee. Das klingt ja sehr vornehm, die Wilhelmshöher Allee, aber das ist in Kassel eine vierspurige Ausfallstraße, die dank weiser Kommunalpolitik jeder Bäume beraumt ist. Und also die war mal schöner, als sie jetzt ist. Und da war die Weinstube Boos. Das ist jetzt kein sehr eleganter Platz gewesen. Ein bisschen wie Feuerzangenbowle mit Butzenscheiben. Und an den Wänden waren so Trinkerkarikaturen. So Landarbeiter mit so gemalt, gepinselt, ja, Landarbeiter mit Knollnasen, die schon die 24. Flasche Rotwein intus haben. Da hat meine Großmutter sich wahnsinnig wohlgefühlt, hat wahnsinnig viele Runden geschmissen, die war sehr großzügig, hat aber auch mal genau darauf geachtet, wer sich immer einladen lässt und die hatten dann aus ihrer Sicht... Wer keinen ausgibt und die hatten dann Stacheldraht vom Portemonnaie und die will ich nicht. Ja, also nein, sie war sehr großzügig und sie hat da auch ein bisschen das Regiment geführt, weil sie so Themen angestoßen hat und sich sehr amüsiert hat, wenn andere Leute sich dann die Köpfe heiß redeten. Vielleicht würden wir so einen Typus heute auch brauchen. Sie war auch eine Freundin der Grauzone. Was ich heute schade finde, es gibt immer nur, bist du Team A, bist du Team B. Also alle politischen Diskussionen, bist du dafür oder bist du dagegen. Aber das Leben ist komplizierter, es gibt wahnsinnig viele Grautöne. Und meine Großmutter war der tiefen Auffassung, man kann alles argumentieren, auch das Gegenteil. Und war auch eine Freundin der Debatte. Ja, also wenn jemand in der Lage war, zuzuhören, und darauf einzugehen und dann aber eine andere Meinung hatte als sie. Das fand sie wunderbar. Solange der.
Das, was sich auch ein bisschen schreitert und reibt, ne? Wie richtig. Du sagst, was uns fehlt eigentlich heute.
Ja, was uns fehlt. Aber trotzdem danach, der Armin Laschet hat neulich gesagt, das fand ich ganz gut. Er sagt, das Schöne an der Bonner Republik, als wir noch Bonn als Bundeshauptstadt hatten, war, man hat sich im Bundestag gekabbelt und abends traf man sich beim Italiener und hat einen Wein getrunken. Und das ist in der vielleicht sehr protestantisch Berliner Republik, die wir jetzt haben, dankenswerterweise haben wir sie jetzt, um Gottes Willen, nicht mehr so ausgeprägt. Und meine Großmutter liebte die Reibung. Ihre Vitalität kam, glaube ich, auch aus dem Widerstand. Ja, sie fand es auch gut, wenn sie... Worum geht's? Ich bin dagegen. So in etwa. Aber sie hatte was sehr Versöhnliches, solange der andere auch das Versöhnliche hatte. Also ihre Devise war auch keine Toleranz mit den Intoleranten. Ja? Also sie selber war tolerant.
Also da wurde kräftig diskutiert. Absolut. Da ging es auch mal heiß her in der Weinstube Boos. Und danach wurde einer getrunken gemeinsam im besten Fall. Sie hat ja, wie du sagst, gerne auch
einen getrunken. Sie hat gerne einen getrunken und sie mochte zum Beispiel, hat eine ganz differenzierte Meinung zu den Sozis gehabt, die Sozialdemokraten. Eigentlich hat sie eine große Sympathie für die Sozialdemokraten gehabt, aus zwei Gründen. A, weil die nicht fürs Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, als einzige Partei, das Hitler an die Macht gebracht hat. Die haben Haltung gezeigt. Ja. Das war das eine, was sie der SPD nie vergessen hat. Und das andere, sie war eine große Freundin von Willy Brandt, der Kniefall in Warschau, die Bitte um Vergebung bei den Opfern des Warschauer Ghettos. Das, was Brandt wohl wirklich aus dem Moment heraus gemacht hat, so wie man weiß, das hat sie Brandt im positivsten Sinne nie vergessen. Und sie sagt, der hat dafür gesorgt, dass diese Tragödie thematisiert wurde nochmal und er hat vor allen Dingen wieder dafür gesorgt, dass wir ein gewisses Ansehen im Ausland hatten. Andererseits, Kleiner, so diese Sozialfürsorge, ja, die die SPD natürlich, also das untergräbt das Abenteuerliche, das untergräbt das Unternehmerische. Wenn sie alle nur darauf warten, dass das Geld vom Staat kommt, da wird nicht raus und so. Das war, also da war sie sehr differenziert. Ja.
Hat sie diskutiert in der
Weise. Ja, sie wollte auch nicht, dass man sich um sie so kümmert von staatlicher Seite. Sie war eigentlich, heute würde man sagen, sie war eine Solo-Unternehmerin. Ja. Also sie wollte schon irgendwie das Gefühl haben, dass das Leben ein gewisses Abenteuer bleibt. Und das heißt viel bei einer Frau, die nicht vermögend ist. Ja, wenn man vermögend ist, ist das leicht zu sagen. Aber ein Leben ohne Abenteuer, das geht nicht.
Und diese Abenteurerin Christel Vollbrecht war auch eine genussfreudige Frau. Ihre Genussfreude zeigte sich auch in einem ihrer Sprüche: Jetzt essen wir das, was Spaß macht und nicht das, was gesund ist.
Weil sonst fährt der Junge mit uns nicht mehr mit. Das war der noch ganz wichtige Satz. Nein, da lebte mein Großvater noch und man muss sich einen Wochenendausflug mit meinen Großeltern, also am Samstag mal so vorstellen, da war ich vielleicht 7, 8. Mein Großvater saß vorne, Opel Rekord, Lenkradschaltung, rauchte Winston. Meine Großmutter saß rechts, Lord Extra. Kopfstütze war abmontiert, weil das ihre Frisur stört. Ich saß hinten, bekam links die Winston, rechts die Lord und hatte eine Batterie von Milky Way vor mir. Kaum waren wir bei dem Gasthaus Schäferberg angekommen, habe ich entweder erst einen Bienenstich gegessen und dann Wiener Würstchen oder erst Wiener Würstchen und dann Bienenstich. Die große Sorge war, dass ich irgendwann mal mich übergebe. Und es sollte so kommen. Ich habe gerade noch das Auto verlassen können auf der Rückfahrt. Was dazu führte, dass meine Großmutter beim nächsten Mal einen Underberg bestellte, in weiser Voraussicht, und sagte: Kleiner, der wird dir gut tun. Und heute, ich weiß genau, dass alle Suchtbeauftragten aller Behörden, die uns zuhören, werden jetzt wahrscheinlich erbitterte Mails schreiben an den Saarländischen Rundfunk. Aber ich muss eins sagen, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, ich bin natürlich, würde ich heute in der Beschreibung meiner Familie sagen, es waren Alkoholiker. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber ich bin keiner geworden. Und ich bin unter Rauchern groß geworden und ich bin auch kein Raucher geworden. Ich habe ein gewisses Verständnis, weil der Alkohol als Droge war noch nicht als solche identifiziert, als Quelle der Gefahr, sondern als Quelle der Lebensfreude. Und das war insofern für mich eine tolle Zeit. Meine Mutter hat mir dann sehr viel später, Jahrzehnte später, hat meine Mutter mir mal gesagt, da war sie am nahe ihrem Lebensende, hat gesagt: Sag mal, hast du eigentlich als Kind bei deinen Großeltern immer mal einen Schnaps gekriegt? Ich sage: Wieso kommst du denn darauf, Mami? Ja, weil immer, wenn du nach Hause kamst, hast du eine Fahne gehabt. Ja, das ist traurig im Grunde sagen zu müssen, dass ich das gerne hatte und mir nicht geschadet hat und ich nach 2 Glas Wein auch aufhöre zu trinken. Also insofern, ich habe das Ganze gut im Griff. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, bereits 2 Glas Wein bringen einen schon dem Tode nahe, würde wahrscheinlich mancher sagen.
Das stimmt. Du hast deine Mutter angesprochen. Wie war das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deiner Großmutter?
Schwierig, glaube ich, weil meine Großmutter war natürlich eine so dominante Frau, dass es für eine Tochter sehr schwer war, einen eigenen Lebensweg zu entwickeln. Meine Mutter hat das dann toll gemacht, die war berufstätig. Aber meine Großmutter war schon die Königin im Ring. Für mich als Enkel war das Beste, was mir passieren konnte. Aber heute, wenn ich meine Empathie bemühe für meine Mutter war es wirklich wahrscheinlich eine schwierige Mutter. Und auch für meinen Großvater war sie eine schwierige Ehefrau, weil sie war eine Taktgeberin. Ja, sie war jemand, der, wenn du auf derselben Welle geschwommen bist, mit demselben Temperament und derselben Schlagfertigkeit und dagegen gehalten hast, dann war alles gut. Aber wenn du ein bisschen nur dich unterlegen fühltest, das hat sie auch ausgenutzt. Mhm. Ja, also das war schon ein Mensch, der, ohne es zu wollen, in Machtkategorien gelebt hat und auch empfunden.
Waren Sie sich ähnlich?
Nein.
Von der Art? Gar nicht.
Gar nicht. Meine Mutter kam eher nach dem Großvater, eine sensible Frau, eine eher introvertierte Frau, die zwar auch gerne feierte, aber sie, meine Mutter war jetzt keine Frau, die den Raum betrat und es war eine Partystimmung, ja. Und wenn meine Großmutter zum Beispiel den Damenfriseur Stern, wo sie eben, wie schon beschrieben, häufig hinging, wenn sie da hinging, dann hat man das Gefühl, Zsa Zsa Gabor kommt oder Marika Röck, ja. Es war alles laut und alle Friseurinnen kümmerten sich um meine Großmutter und ließen ihre Kundinnen stehen. Und wenn ich sie da manchmal habe ich sie da besucht beim Friseur Stern als Kind, Und das, da wurde auch ich immer so empfangen wie so ein kleiner König, ja, weil ich war immerhin der Enkelin von Frau Vollbrecht und alle haben sich dann untereinander informiert, das ist der Enkel von Frau Vollbrecht und ich kam da rein wie, also wie auf einem roten Teppich. Ja. Nein, sie war schon jemand, der sich selber inszenierte und ich bin mit ihr mal zum Elbtunnel gefahren, 74, ich habe 74 den Führerschein gemacht und 75 wurde der Elbtunnel, durch den wir heute fahren, die drei Röhren da an der Autobahn eröffnet. Und sie wollte als Kind der Elbe, Wittenberg, unbedingt mal da durchfahren, weil da oben drüber die Schiffe fahren. Das hat sie einfach gar nicht verstanden. Und sie wollte dann, dass ich in der Röhre anhalte. Ja, und sie wollte aussteigen. Okay. Und ich sagte, das ist verboten, Osi, das können wir nicht machen. Ja, verboten ist alles, was Spaß macht. Ja, komm, verboten ist alles. Aber wir haben dann angehalten, es kam keine Polizei. Wir sind 5-mal hin und her gefahren. Und sie hat immer mit ihrem Diamantring gegen die Scheibe von innen vor Begeisterung so geklopft. Ja, weil ich immer dachte, um Gottes Willen, da geht der Diamantring kaputt oder die Scheibe. Sie war begeisterungsfähig, extrem begeisterungsfähig, aber sie war nicht der Mensch, der in der Lage war, sich unterzuordnen. Es ging schon darum, dass man an ihrem Leben, an ihrem Kosmos teilnehmen konnte. Und wenn man daran Spaß hatte, war es herrlich und ich hatte Spaß daran. Aber wenn du einen anderen Kosmos dagegen gestellt hast.
Konnte das anstrengend werden auch?
Das war anstrengend und auch mit ihr Auto zu fahren von Hamburg zurück nach Kassel, also das war halt eine thematische Dauerberieselung. Ja? Also ich habe, als ich sie dann abgesetzt habe in Kassel, haben meine Ohren wirklich, waren tiefrot und haben geglüht. Ja.
Deine Oma hatte großes Fernweh immer und ist gerne mit dem Finger auf dem Globus gereist, weil das Geld nicht da war und hat mit dir ja so Fantasiereisen, Kopfreisen
Morgen gemacht. Kommt der Umzugswagen, hieß ein Spiel. Da haben wir auf ihrem Balkon, der ganz klein war und der auf diese Ausfallstraße, vierspurige Ausfallstraße rausging, mit Straßenbahn in der Mitte. Wir reden jetzt nicht von einem romantischen Balkon, der Richtung
ins
Grüne geht. Ja. Und da habe ich dann auch in der Kälte mit Anorak und Rotznase und so. Und dann haben wir vorher festgelegt, wo wir hinfahren. Zum Beispiel Island. Island hat sie aus vielen Gründen sehr fasziniert, war nie da. Aber in Island waren die Frauen wohl sehr früh schon sehr unabhängig von ihrem Ehemann. Es hat eine frühe Demokratiebewegung gegeben. Und Island hat sie irgendwie fasziniert. Und es gab ja noch kein Wikipedia, Uwe. Das heißt, sie hat dann sich wirklich vorbereitet mit Magazinen oder im Lexikon, den großen Brockhaus zu Hause. Ja. Und dann, ich wusste ja Janisch. Ja, Kleiner, du weißt ja Janisch. Und dann hat sie, haben wir so getan, als ob wir morgen umziehen nach Island. Oder nach Georgien, Tiflis. Ja. Kein Mensch in meiner Klasse wusste, wo Georgien liegt. Das war ja damals noch hinter dem Eisernen Tor. Ja. So, und ja, aber Kleiner, in Tiflis habe ich von ihr gelernt. In Tiflis ist der Wein an Bau älter, länger, also 8000 Jahre, als in Europa. Kannst du nachgucken? Stimmt so.
Ja.
Und sie hat auch, wenn man in ihren Bücherschrank guckte, da war, würde ich sagen, 60-70% Reiseliteratur oder über andere Länder. Mhm. Sie war unglaublich daran interessiert, dass ich will es mal vielleicht wie folgt formulieren, dass ich meine Wurzeln, die da jeder Mensch braucht, eher bei Menschen finde als bei Regionen. Und das ist, wenn das ihre Intention war, auch gelungen. Manchmal leide ich drunter, manchmal finde ich es gut. Ich habe keine regionale Verwurzelung.
Also nichts so richtig zu Hause?
Ich habe kein regionales Zuhause. Ich bin in Kassel zwar groß geworden, aber mir ganz früh klar ist, aus Nordhessen, so gerne ich in Nordhessen bin, aber ich wollte da weg und ich wollte in eine Großstadt. Und ich habe in Düsseldorf lange gelebt, ich habe in Hamburg und in Berlin und in München überall länger gelebt. Und wenn ich häufig gefragt werde, wo hast du am liebsten gelebt, sage ich überall. Also ich könnte auch morgen nach Wien, Zürich oder Kopenhagen ziehen.
Ist ja auch eine Gabe.
Es ist Fluch und Segen. Ja, also ich beneide schon euch Saarländer. Wenn man euch Saarländer hier trifft, dann hat man immer das Gefühl, bevor ihr weggeht, würdet ihr euch entleiben. Ja, manchmal hätte ich das auch gerne. Andererseits hätte ich meinen beruflichen Lebensweg nicht so machen können, wenn ich habe nie gezögert, irgendwo anders hinzugehen. Also das war für mich gar keine Entwurzelung. Und das ist meiner Großmutter zu verdanken, die dafür gesorgt hat, dass ich relativ früh sehr viel Fernweh hatte und zum Kummer meiner Mutter nie Heimweh.
Die Geschichte ist aber eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Ne? Wenn man sich das vorstellt, wie ihr da auf dem Balkon standet und gespielt habt, morgen kommt der Umzugswagen, wirklich mit Reiseproviant
mit
und
allem.
Im Winter mit Mütze,
allem.
Regenjacke.
Und es hat dazu geführt, ich habe, als ich 12 Jahre war, ich habe das ja mal angedeutet, habe ich meinen Vater tatsächlich vor die Tür gesetzt, weil er eben Schwerstalkoholiker war und auch geprügelt hat. Und gleichzeitig ging das damit einher, dass wir von jetzt auf gleich de facto kein Geld mehr hatten. Also wirklich kein Geld mehr hatten. Und das führt wiederum dazu, dass wir mein Elternhaus verkaufen mussten, wo ich ja 12 Jahre gelebt habe. Ja, es war ein sehr schönes Haus in Kassel-Wilhelmshöhe. Und komischerweise war ich so trainiert durch das Spiel, morgen kommt der Umzugswagen, dass ich mich gar nicht irgendwie von dem alten Haus verabschieden musste, was man eigentlich hätte vermuten können, sondern ich habe mich auf den richtigen Umzugswagen, in dem ich endlich mal sitzen durfte, so gefreut, dass ich nur eine Angst hatte. Also das war höchstens 10 Kilometer weiter vor der Umzugswagen. Es war keine weite Strecke, aber es war ein richtiger Umzugswagen. Und ich dachte, was ist, wenn diese LKW-Fahrer, die Packer, mir verbieten, dass ich vorne mitfahren kann, auf dem Bock oben, ja? Was sie natürlich mir nicht verboten haben. Und das hat jede Melancholie sofort erstickt. Die haben gesagt, super, ich kann beim Umzugswagen vorne auf dem Bock mitfahren und rechts war der Arbeiter und links war der Fahrer. Ich war, glaube ich, durch das Spiel trainiert, mich zu verändern und meine Lebenssituation zu verändern. Und das ist etwas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil das Leben ist Veränderung. Und ich glaube, wenn einem die Veränderung leicht fällt zu akzeptieren, ist man vielleicht auch etwas lebenstüchtiger und in der Veränderung auch glücklicher.
Ja, oder man kommt besser mit klar. Und es ist ja auch schön, dass ja deine Großmutter mit so einem spielerischen Ansatz dir in so einer schweren Situation ganz unbewusst geholfen hat.
Absolut, ja. Absolut. Nein, ich bin da sehr glücklich drüber, dass es so ist. Und ich habe ja mal gesagt, sie hat sich im Grunde als blinder Passagier bei mir eingenistet. Und das ist etwas, wo ich sehr meiner Großmutter ähnele.
Sie ist auch gerne mal mit dem Zug weggefahren, nach Fulda, schreibst du, und mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Das kenne ich auch von meiner Oma. Wenn die in Zug gestiegen ist, hat sie auch gesagt, wo geht's für euch hin? Was macht er? Was habt ihr vor? Da war halt eine Offenheit offenbar. Oder sie hatte Interesse an den Leuten auch.
Ja, sie ist dann oft, also Kassel, entweder sie ist nach Göttingen gefahren, das ist eine halbe Stunde Richtung Norden, oder sie ist nach Fulda oder Würzburg gefahren, das ist Süden. Auch Alene. Ja, Alene ist ja ein Sud, da muss ich nicht reden, weil die trifft ja immer jeden. Und dann hat sie immer ein kleines Restaurant gewusst. Einfache Reste, wir müssen uns jetzt nichts Teures vorstellen, ja.
Bahnhofsrestaurant vielleicht auch.
Ja, oder sie hat einfach Freude gehabt, sich ein paar Anregungen zu holen. Und dann ist sie mit der Bimmelbahn, es gab noch keine ICE, mit dem Bimmelbahn abends wieder zurückgefahren und hatte sich irgendwie ein Brot mitgenommen von irgendeinem Bäcker in Fulda oder vom Bäcker in Göttingen und vielleicht auch noch eine Flasche Wein oder eine Pulle Schnaps, irgendwas es da gibt und nicht in Kassel, und hat das abends genossen. Ich habe mir heute eine kleine Freude gemacht. Und sie hat nicht drauf gewartet. Vielleicht ist das, lieber Uwe, noch ein wichtiger Punkt. Sie hat immer gesagt, viele Menschen warten darauf, dass sie wach geküsst werden von irgendjemandem. Aber das Leben küsst nicht wach. Du musst dich schon selber wach küssen. Ja? Und warte nicht darauf, dass du zum Tanz aufgefordert wirst.
Forder selbst auf.
Ja, ne, oder tanze halt selber. Sie war gerne deutsche Staatsbürgerin, sie war gerne Europäerin. Aber sie hat oft so ein bisschen kritisiert, das ist mir schon in Erinnerung, dass die Deutschen so unter dem Schutzschirm des Staates so alle in Sicherheit leben wollen, und hat bedauert, dass damit eben auch fehlendes Abenteuer einhergeht. Ja, sie war ein sehr spielerischer, abenteuerlustiger Mensch, der durchaus beim Kind, würde man sagen, Flausen im Kopf hatte.
Und ein Abenteuer hat sie sich zu ihrem 80. Geburtstag gewünscht.
Moto Guzzi.
Fahrt im Beiwagen der Moto Guzzi.
Ja, das war nicht nur beim 80. Also das war jemand, der sie dann begleitet hat, mit dem sie, glaube ich, vorher schon die eine oder andere Runde gedreht hat.
Gemacht, ne?
Oder auch mit anderen. Sie hat das geliebt, weil als sie jung war, da war der Beiwagen noch was sehr Übliches. Eine Frau setzte sich nicht hinten rittlings auf einen, das
Motorrad.
Das war nicht tugendhaft, ja. Und manchmal sieht man ja noch Beiwagen, aber nicht mehr so häufig. Und beim 80. Haben wir ihr dann eine Fahrt in der Moto Guzzi geschenkt im Beiwagen. Und sie hat dann, ich habe mit dem Fahrer später gesprochen, sagt, der einzige Kommandoton, der permanent kam, fahren Sie doch mal endlich schneller auf der Autobahn bei Kassel. Sie hat sich geweigert, einen Helm aufzusetzen, weil der ja die Frisur kaputt macht. Also hatte sie so ein festgezurrtes Seidentuch. Also heute würde man sagen, da merkt man mal, wie sicherheitsorientiert wir sind. Heute würde man sagen, unverantwortlich, wenn da was passiert wäre. Und wenn was passiert wäre, dann wäre es passiert, hätte sie gesagt, ja, so ist es halt.
Es hat Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht.
Es gibt ein tolles Foto von dem Ausflug im Beiwagen von dem 80. Geburtstag. Und ich kann ihre Begeisterung nachvollziehen. Ich durfte auch mal im Beiwagen in der Moto Guzzi fahren. Ja. Das macht Spaß.
Ja, du musst nur aufpassen, dass du einen guten Fahrer hast.
Ja.
dass der nicht vergisst, dass da ein Beiwagen ist.
Dran ist.
Genau.
Du hast ja schon erzählt, ihr seid dann häufig mit deinem 204er Peugeot auf Spritztour gegangen. Als du einen Führerschein hattest, saß Oma dann häufig auf dem Beifahrersitz und es ging auf Entdeckungstour.
Ja, Elbtunnel, da war eine Menge los, ja, und sie genoss es einfach. Sie hat mir vor allen Dingen so ein Proviant Proviantkiste geschenkt, als ich das erste Auto hatte. Und in der Proviantkiste war, es muss man sich vorstellen, so eine kleine Box, ja, so eine Überlebensbox. Da war drin eine kleine Flasche Eckes Edelkirsch oder 6 Ämtertropfen.
Nur Küsse schmecken besser.
Küsse schmecken besser. Das war richtig der Werbeclaim von Eckes Edelkirsch. Dann war da eine Packung, Wertkonservative mögen mal weghören, Kondome drin. Ja, früh Vater sein darfst du nicht. Musst ja nicht ein bisschen umtun, aber also ein paar Kondome drin. Es war, glaube ich, aus dem Leben eines Taugenichts drin von Eichendorff. Und es waren noch ein paar andere Sachen drin. Ich glaube, Haribo Goldbärchen waren drin, weil ich die so gerne mochte. Und das darf man ja nicht vergessen. So eine Großmutter hatte keiner in meiner Klasse. Und vieles von dem, was meine Großmutter ausmachte, habe ich auch gar nicht erzählt. Weil das traute ich mir auch gar nicht, weil das war mir ja teilweise auch peinlich.
Wollte gerade sagen, warst du dir manchmal auch peinlich?
Oder? Ja, war schon. Also ich gebe dir ein schönes Beispiel, wo es mir wirklich peinlich war. Ich war damals Statist am Staatstheater Kassel. Das sind so kleine schweigende Rollen. Man kam 12 Mark und hat den Tee gebracht auf der Bühne oder sowas. Aber ich hatte ja wohl fahrlässigerweise mal auch erwähnt, dass ich den damaligen Intendanten des Staatstheater Kassels mal im Gespräch erlebt habe, Peter Löffler. Gott hab ihn selig. Und dann sagte meine Großmutter, unter dem Einfluss, dass damals Pina Bausch, die große Ballettchoreografin, in den 70ern fing deren Karriere an in Wuppertal, Tanztheater. Und meine Großmutter mochte so Tanztheater. Hat sie als Kind mal, hat sie eine berühmte Tänzerin des Ausdruckstanz gesehen. In Zürich, glaube ich. Und ob ich ihr mal einen Termin machen könne bei Peter Löffler, sie wollte davor tanzen. Ich sage, bitte, du willst davor tanzen? Da war sie 60. Und man darf sich meine Großmutter jetzt nicht als extrem sportliche Person vorstellen. Und ich sage, das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch jetzt nicht den Intendanten, also wo sie, ich dachte schon, die hat vielleicht morgens schon zu viel Eckes Edelkirsch getrunken. Und aber sie meinte es ernst. Und ich habe dann viel später, als mein Selbstvertrauen größer wurde, habe ich mir das eigentlich übel genommen, weil ich gesagt habe, mit welchem Recht unterbindest du das? Sie kann sich ja selber blamieren, aber mit welchem Recht sagst du, ich mache das nicht? Es gibt so eine ganz merkwürdige Situation, die ich in dem Buch auch geschrieben habe. Sie liegt auf dem Kasseler Westfriedhof begraben und der ist so auf einer Anhöhe und wenn man ortskundig ist, sieht man das Staatstheater Kassel. Und manchmal denke ich, hat meine Großmutter recht mit ihrem Satz, die Friedhöfe sind nicht nur voller Kaninchen, sondern auch voller Angsthasen. Also voller Menschen, die eigentlich wollte ich, eigentlich hätte ich. Meine Großmutter war nicht eigentlich und hätte und man sollte. Die hat's gemacht.
Wer weiß, vielleicht wäre sie eine große Tänzerin noch geworden.
Ich glaube nicht.
Du hast immer Usi zu deiner Großmutter gesagt. Wo kommt das her?
Ich glaube, es kommt daher, dass ich als ganz, ganz kleines Kind Omi nicht sprechen konnte und in Ermangelung schon heranwachsender Schneidezähne. Ich glaube, es war einfach ein Sprachunfall und deswegen war es bei mir immer Usi.
Und passt ja auch gut zu der Frau, die eh anders war als wahrscheinlich viele andere Omas und Omis.
Stimmt.
Dass sie von dir Usi genannt wurde. Lass uns über Abschiede sprechen. Deine Großmutter liebte Abschiede und ist sogar manchmal an den Kasseler Hauptbahnhof gefahren, um zu gucken, wie Leute sich verabschieden. Was mochte sie daran?
Abschiede und aber auch Wiedersehen. Ja, das war beides für sie toll. Weil ich glaube, das war einfach, es ist ja eine enorme Emotion. Ob jetzt eine Mutter einen Sohn zum Zug bringt, der vielleicht für ein Jahr nach Amerika geht. Oder ob zwei Schwestern, die alt sind, wissen nicht, ob sie sich noch mal wiedersehen. Also man merkt beim Abschied ja, oder auch wenn man an einem Flughafen steht heute, wenn sich Menschen wiedersehen, was Sehnsucht ist, was Trauer ist, was Traurigkeit ist, was Vermissen ist. Nirgendwo, das war ihre Auffassung, aber das ist, glaube ich, eine Plattitüde, das kann jeder nachempfinden, nirgendwo kann man Emotion so gut beobachten wie an einem Flughafen oder eben auch an einem Hauptbahnhof.
Stimmt, ja.
Und warum gehen zum Beispiel Gastarbeiter so gerne an den Bahnhof, weil sie Sehnsucht nach ihren Heimatländern haben und da fahren Züge weg und man hat das Gefühl, man ist der Heimat, wenn man ein Grieche ist oder so, ein bisschen näher. Und das hat sie geliebt. Also sie war ein Mensch, der da gerne zugeguckt hat.
Wie war der Abschied dann von deiner Großmutter? Sie ist gestorben, da war sie 90, du 31.
Ja, so in etwa, ich muss es genau, ja, so, es kann hinkommen. Sie hat mich bestellt nach Hofgeismar, das ist ein kleiner Ort bei Kassel. Da war sie in einem Pflegeheim und hat den traurigen Satz gesagt, Kleiner, komm vormittags, da bin ich noch fit, aber nachmittags lassen die Kräfte nach. Und hatte sich hübsch gemacht, also ein gepunktetes Kleid an und auch noch mal frisieren lassen. Aber sie war schon sehr, sehr hinfällig und hat mich nochmal bestellt. Und wir wussten beide, das ist das letzte Gespräch.
Das
ja, das, weil ich eben zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in Kassel wohnte. Ich war studiert in, ich war glaube ich in Hamburg oder in Berlin, ich weiß nicht mehr genau. Und es war auch nicht so einfach für mich, immer nach Kassel zu kommen und so. Und ich konnte ja auch nicht jetzt dauernd Standby in Kassel bleiben. Also es war klar. Oder die Wahrscheinlichkeit war groß, dass wir uns im letzten Mal sehen. Und sie sagte mir zwei Sachen, die wollte mir noch so ein Vermächtnis geben. Und das eine, das sind jetzt aber keine sehr spektakulären Sätze. Das eine ist fast mit buddhistischer Qualität. Wenn du morgens gesund aufwachst, Kleiner, dann bedank dich beim lieben Gott, dass du morgens aufwachst. Und wenn du abends ins Bett gehst, dann geh so ins Bett, dass du an das denkst, was gelungen ist und nicht an das, was nicht gelungen ist. Also sei dankbar, verdammt nochmal, für dein Leben. Das war der eine Punkt. Und wenn man das aus der schwachen Stimme einer Großmutter hört, kriegt dieser Satz natürlich größere Dimensionen, als wenn man ihn jetzt so erzählt. Und das andere, etwas skurril, dass sie nämlich sagte, sei in deinem Leben, Kleiner, sei nicht spießig ehrlich. Und ich habe versucht, das nochmal zu hinterfragen, was sie meinte. Das hat sie aber nicht wirklich erläutert. Aber es braucht nicht viel Fantasie, um es zu erklären. Also such dir deine Abenteuer, such dir deine Nischen und sei nicht so doof und erzähl alles, was du so erlebst, sondern lebe dein Leben. Lebe dein Leben und du musst nicht, also sie hat die katholische Opulenz geliebt, obwohl sie Lutheranerin war aus Wittenberg und dass sie man im Protestantismus immer sagen muss, was man denkt und auch denken muss, was man sagt und dann sofort sündigt, wenn alles irgendwie nicht so ist. Das fand sie, glaube ich, eher lästig. Ja, das fand sie eher lästig. Aber geh mit Fantasie in dein Leben. Das ist vielleicht die etwas schönere Botschaft. Geh mit Fantasie und Enthusiasmus in dein Leben und wart auf nichts.
Wie nah bist du Ussi beim Schreiben nochmal gekommen?
Gespenstisch nah.
Und auch beim Nachdenken über sie.
Gespenstisch nah. Es ist ganz merkwürdig, weil ich habe plötzlich ihre Stimme gehört, obwohl ich habe kein Tonbandgerät, wo ihre Stimme irgendwie konserviert ist oder ein Anrufbeantworter. Das gab es damals ja auch noch nicht. Also es gibt jetzt wirklich noch keinen Film, Super 8 Film. Es gibt wenig Fotos, weil ich ein Wegschmeißer bin. Ich bin kein Sammler. Ja. Also der Verlag war ganz verzweifelt. Gibt es denn nur wenig? Ja, ich bin froh, überhaupt das Foto zu haben. Ich bin ihr gespenstisch nah gekommen und ich habe die Stimme gehört, ich habe den Sound der Art, wie sie gelacht hat. Es war wirklich auch teilweise bestürzend, wie nah sie mir nochmal gekommen ist. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Energie, das habe ich im Nachwort auch geschrieben, einer solchen Frau einfach nicht verschwinden kann. Und vielleicht lebt diese Energie in dieser Frau, von dieser Frau in mir irgendwie in gewisser Weise fort. Und ich habe natürlich diese sehr kindliche Überlegung, lieber Uwe, dass sie da oben auf einer Wolke sitzt mit einem Gläschen Eckes Edelkirsch und nach unten guckt und sagt, ach, der Kleine hat mir aber großen Gefallen getan.
Also meinst du, das Buch hätte ihr gefallen?
Ach, naja, ein bisschen eitel war sie auch. Ja. Und also das und jetzt auch noch im Fernsehen, stellt er das vor oder beim Radio und auch noch an der deutsch-französischen Grenze in Saarbrücken, wo ich immer hin wollte. Also ich glaube, sie wäre, ich sag mal, nicht stolz, sie wäre stillvergnügt darüber. Und wenn ich dann sagen würde, du, das Buch ist auch ganz ziemlich erfolgreich, das wird also auf dem Weg, ein Bestseller zu werden, würde sie sofort sagen, Kleiner, lass die Luft raus. Kleiner, nimm dich nicht so wie, der Erfolg ist was Flüchtiges. Ja? Also sofort würde sie mir auch sagen, ja, Kleiner, freue ich mich drüber, aber jetzt heb mal nicht ab, was ich auch nicht vorhabe.
Es ist aber auch wirklich ein schönes Buch geworden, weil es eben genauso viel Lebensfreude und diese Energie und diesen Mut deiner Großmutter ausschreiben hat. Das Gefühl, es kommt irgendwie auch zur rechten Zeit. Oder wie erklärst du dir den Erfolg des Buches auch?
Das ist ein Mutbuch. Ich glaube, es ist ein Mutbuch in einer Zeit, wo wir nicht so sehr brauchen wie die versöhnliche Debatte. Also leidenschaftliche Debatte, aber danach trinken wir ein Bier. Das war meine Großmutter. Was brauchen wir mehr in diesem Land? Humor. Ja, jetzt kann man sagen, wie die Welt sieht so furchtbar aus, wie kann man denn da lachen? Die Welt meiner Großmutter sah noch viel furchtbarer aus mit zwei Weltkriegen und dem Faschismus der Nazis. Und auch in der Nachkriegszeit, ich meine, wir haben halt das nicht auf dem Smartphone gehabt, aber es gab in den 70er Jahren auch Vietnam, die atomare Gefahr gab es immer. Also, hallo, wir empfinden das Drama jetzt auch ein bisschen überproportional und meine Großmutter fand immer oder fast immer einen Weg, wie man das Ganze mit Humor irgendwie, naja, erträglich machen kann.
Wenn du noch mal einen Abend oder ja einen Nachmittag mit ihr zusammen in der Weinstube Boos sitzen könntest, was worüber würdest du gerne mit ihr reden oder sie vielleicht auch noch mal fragen?
Also ich würde wahrscheinlich nicht bei Boos hat ja zugemacht. Das war sehr merkwürdig. Kurz nach ihrem Tod, glaube ich, hat Boos zugemacht, was, glaube ich, einen inneren Zusammenhang hat, weil sie war eine große Umsatzstütze. Ja. Ich würde mit ihr wahrscheinlich, wenn ich mit ihr noch mal ein Wochenende hätte, würde ich sie ins Auto setzen und nach Saarbrücken kommen oder nach Saarlouis oder ins Saarland, weil hier haben die Kneipen länger auf und das Essen ist vielleicht ein Hauch besser als in Kassel. Und würde mit ihr noch mal so ein Wochenende nahe der französischen Grenze verbringen und ich würde wahrscheinlich nicht viel mehr rausbringen als das Wort oder den Satz, ich danke dir von Herzen.
Ein schönes Kompliment an deine Osi. Lieber Hubertus, vielen Dank, dass wir deine Osi heute kennenlernen durften. Danke für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen, lieber Uwe. Vielen Dank für dein Interesse.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.